zwei Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden, was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er ihn an sie verriete. Als sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Also es sind zwei Dinge, zwei Begebenheiten, die wir hier geschildert bekommen, zwei Situationen. Da ist diese Frau, es ist Maria, wir wissen das aus Johannes 12, sie tut ein gutes Werk für Jesus. Und dann ist da Judas Iskariot, er bereitet ein böses Werk an Jesus vor. Das sind zwei Punkte, über die denken wir nach. Das ist auch die Predigtgliederung, wobei der erste Punkt ist sehr viel länger als der zweite Punkt. Fangen wir also an, das gute Werk für Jesus. Ich glaube, wir können uns das als einen sehr entspannten Abend vorstellen, einen besonderen Abend. Jesus war geladen zum Mahl bei Simon. Er war ein Aussätziger gewesen, früher einmal, und wahrscheinlich war er von Jesus geheilt worden. Und Lazarus, der Freund Jesu, er war auch zugegen, auch das steht in Johannes 12. Und genauso Maria und Martha, die beiden Schwestern Lazarus. Ein entspannter Abend, Jesus unter den Seinen, noch mit seinen Jüngern, die Feinde waren nicht zugegen. Es wird ein harmonisches Essen gewesen sein, so richtig mal Zeit aufzutanken in dieser doch schwierigen Zeit vor der Kreuzigung. Und dann passiert etwas ganz Besonderes. Maria, die hier nur als eine Frau bezeichnet wird, sie kommt auf einmal mit diesem Fläschchen Nardenöl. Etwas unfassbar Wertvollem. Um sich das leisten zu können, da hätte ein normaler Arbeiter in der damaligen Zeit fast ein ganzes Jahreseinkommen investieren müssen. Also ihr könnt vielleicht mal umrechnen, so in unsere Verhältnisse, so vielleicht 30.000 Euro. Also schon echt, echt Geld. 30.000 Euro wert dieses Fläschchen. Und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Und Johannes ergänzt in seinem Bericht, sie salbte auch die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße, das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Ein sagenhafter Moment. Maria, die so gerne zu Jesu Füßen saß, um ja ihm zuzuhören, sie salbt ganz unerwartet mit einem unbezahlbaren Öl Jesu Haupt und Füße. Das ist ein ganz intensiver Ausdruck ihrer Liebe, ihrer Wertschätzung, ihrer Anbetung dem Herrn Jesus gegenüber. Und sicherlich wird sie in diesem Moment persönlichster Hingabe und Ehrerbietung an Jesus keinen Moment darüber nachgedacht haben, was wohl die anderen um sie herum denken mögen. Daran wird sie keinen Gedanken verschwendet haben. Und doch, die anderen, die machen sich natürlich trotzdem ihre Gedanken. Wahrscheinlich die Jünger Jesu. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander. Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und wir können uns das vorstellen, wie gerade Judas, er war ja auch der Kassenverwalter, der Jünger gewesen, wie er da ja gewissermaßen mit dem Taschenrechner daneben stand und das überschlug und ja ganz entsetzt war über diesen großen Verlust. Und zudem, da hatten die Kritiker ja nicht Unrecht, gab es natürlich in Jerusalem und Umgebung auch Arme. Da gab es Menschen, die hatten echte Nöte. Da gab es Menschen, die wussten nicht, was sie anziehen sollten. Da gab es andere, die wussten nicht, was sie am nächsten Tag essen sollten. Und es gehörte sich auch, gerade anlässlich des Passafestes, was bevorstand, dass man für die Armen spendete. Das war Sitte. Da wäre doch dieses kostbare Öl eine ganz außergewöhnliche, eine ganz wunderbare Gabe gewesen. Aber nun war es weg. Einfach. Sinnlos verschwendet. Und das Einzige, was noch blieb, war das Aroma, das sich so langsam verflüchtigte. Und sie fuhren sie an, heißt es dann. Und sie fuhren sie an. Doch, was ein gutes Werk für Jesus ist, das bestimmen nicht die Menschen. Was ein gutes Werk für Jesus ist, das bestimmen auch nicht die Jünger. Was ein gutes Werk für Jesus ist, das bestimmt Gott allein. Und wir lesen darum in Vers 6 hier, Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt er sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Was war denn an diesem Werk so gut? Warum war es so gut? Warum lobt Jesus das hier so an dieser Stelle? Ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Ich will ein paar nennen. Das Erste, was gut war hier an diesem Werk, das war, dass Jesus hier in diesem Werk die Liebe als ihr entscheidendes Motiv erkannt hat. In 1. Korinther 13, diesem bekannten Text über die Liebe, da lernen wir, dass selbst die größten Gaben wertlos sind, wenn wir keine Liebe haben. 1. Korinther 13, 1-3 ist das. Das ist unsere Liebe, durch die Gott Gefallen an unseren Gaben hat. Es ist die Liebe, das Motiv dahinter. Denken wir vielleicht mal so als kleines Beispiel an Geschenke, die kleine Kinder ihren Eltern machen. Dann nehmen sie ein Blatt Papier, da kritzeln sie irgendwas rauf. Sie nehmen vielleicht irgendwelche Papiere, schneiden die durch ein paar Mal, kleben die merkwürdig zusammen und wenn man ehrlich ist, also das sind jetzt keine Kunstwerke. Ne, meistens sind es keine Kunstwerke. Die haben keinen objektiven Wert. Und doch ist es so, Eltern bedanken sich, Eltern freuen sich sogar und sie sagen das nicht nur, sondern sie freuen sich von Herzen darüber und sie hängen sich sogar solche Bilder auf. Da könnt ihr mal in ein Büro oben kommen, da seht ihr auch so ein paar. Warum? Die Antwort ist ganz einfach, weil das Motiv hinter diesen Bildern, hinter diesen gebastelten Dingen, die echte, die ungeheuchelte Liebe ist. Die Kinder wollen zeigen ihren Eltern, wie sehr sie sie mögen. Und so ist es auch bei Gott. Es ist die Liebe, durch die Gott Gefallen an unseren Gaben hat. Und das erkennt Jesus hier bei dieser Frau. Die Liebe ist ihr Motiv. Das Zweite, was diese Tat von Maria so wunderbar macht, das war, weil sie offensichtlich eine ganz spontane Antwort auf einen Impuls des Heiligen Geistes gewesen ist. Was sie getan hat, war eine Antwort auf einen Impuls des Heiligen Geistes. Johannes Calvin, einer der großen Reformatoren, er schreibt zu dieser Stelle, und ich glaube, da hat er recht, das trifft sehr gut, er schreibt, dass es keinen Zweifel gibt, dass Maria hier durch den Heiligen Geist geleitet wurde, dieses gute Werk jetzt an dieser Stelle, in dieser Art, an Jesus zu vollbringen. Sie wusste sicherlich nicht, warum oder wozu das jetzt gut sein sollte. Aber der Geist hat sie geführt und er hat ihr diese Gewissheit geschenkt, das ist jetzt dran, das soll ich jetzt tun. Und sie hat es gemacht. Tragischerweise ist es so, dass wir uns häufig scheuen im Alltag, diesen Impulsen des Heiligen Geistes dann wirklich zu folgen. Wir halten uns irgendwie zurück, manchmal aus Vernunftgründen vielleicht. Wir scheuen uns irgendwie. Oder wir wollen unbedingt so im Rahmen dessen bleiben, was allgemein üblich ist. Wir spüren vielleicht den Impuls, jemandem mal einfach so eine Dankeskarte zu schicken. Aber wir tun es doch nicht. Oder wir haben den Impuls, jemandem, der wirklich in Not ist, einfach mal 50 Euro zu geben. Aber dann melden sich Bedenken. Oder wir haben den Eindruck, in einer Gebetsgemeinschaft so im Gottesdienst für ein besonderes Anliegen zu beten. Aber dann überlegen wir und bekommen dann Zweifel, ob wir denn die richtigen, wohlklingenden Worte finden. Wir hören vielleicht von einer Aufgabe in der Gemeinde. Da wird jemand gesucht und wir spüren, es könnte eigentlich für mich was sein. Und doch folgen wir nicht dem Aufruf, weil dann der nächste Gedanke ist, es wäre vielleicht noch besser, wenn das jemand macht, der da schon mehr Erfahrung hat. Also Beispiele um Beispiele könnten wir hier hinzufügen, wo wir zweifeln und wo wir zögern, den Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen. Wir zweifeln und zögern so lange, bis diese Gelegenheit für ein gutes Werk, so nennt es Jesus ja hier, bis sie ein für alle Mal verstrichen ist. Der Moment ist vorbei. Die Chance ist vergeben. Wie schade. Wie tragisch. Haben wir doch den Mut, wenn uns der Heilige Geist führt, haben wir doch dann den Mut, auch diesen Impulsen, ganz gleich, was andere vielleicht denken oder wie die Konventionen sind, dass wir diesen Impulsen des Heiligen Geistes folgen. Ein drittes, warum Marias Werk so wunderbar war. Das ist auch sehr schön hier zu sehen, also in dieser Art des Werkes. Was sie tat, das war nicht vom Nützlichkeitsdenken bestimmt. Was sie getan hat, das hat sie schlicht und ergreifend für Jesus, für ihren Herrn getan. Sie hat nicht danach gefragt, ob das vernünftig ist, ob es zweckmäßig ist, ob es sich rechnet, ob es irgendwie produktiv ist. Was sie getan hat, hat sie einzig und allein für Jesus getan. Und ich glaube, liebe Geschwister, das ist auch so ein Punkt, da müssen wir aufpassen, dass uns dieses Nützlichkeitsdenken, was unsere Gesellschaft sicherlich sehr prägt, dass es uns nicht zu sehr prägt in unserer Beziehung zu Gott. Es ehrt nämlich Gott, wenn wir Dinge einfach auch als aus schlichter Liebe zu ihm schön machen, gut machen. Wenn der Musiker zum Beispiel ein Solo spielt im Gottesdienst oder so, wenn der ein Solo in sein Stück einbaut, dann kann man ja fragen, ist das jetzt nützlich, braucht es das? Und dann wäre natürlich die einfache Antwort, nein, braucht es nicht, geht auch ohne, ist zusätzlich, brauchen wir nicht. Aber es ehrt doch Gott, wenn da jemand aus Liebe zu ihm viel übt, wenn da jemand aus Liebe zu ihm seine von Gott gegebenen Gaben zu seiner Verherrlichung einsetzt. Und ganz ähnlich ist es bei Kunst, bei Architektur, bei Dekoration. Da kann man ja auch immer fragen, ja, braucht man das jetzt? Ist das jetzt nützlich? Ist das produktiv? Welchen Unterschied macht das am Schluss? Ist es zweckmäßig? Und doch ist es so, diese Gaben eingesetzt, einfach für Jesus, um seiner selbst willen, weil er es wert ist. Das ist etwas Gutes. Das ist etwas, woran Gott sich erfreut. Und es war ein gutes Werk. Viertens, Maria hat hier eine gute Tat getan oder Jesus betrachtet sie als gut, weil hier deutlich wird, dass er bei ihr an erster Stelle steht. Vers 7, da heißt es ja, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und vielleicht müssen wir hier erstmal verstehen, dass in einem gewissen Sinne das, was Maria tat, dass ihre Gabe in einem gewissen Sinne eigentlich schon eine Gabe für die Armen war. Nämlich, sie betrachtete Jesus in diesen unruhigen Tagen vor der Kreuzigung, nämlich als den armen und leidenden Mann schlechthin. Ihn, dem man nach seinem Leben trachtete, ihn, den man foltern und töten wollte, ihn, der von einem seiner engsten Freunde verraten werden würde, er war ja wirklich arm dran. Und doch ist Jesus natürlich nicht dagegen, dass man sich um Arme kümmert. Das Gegenteil ist richtig. Und im Neuen Testament finden wir auch viele, viele Stellen, die ganz ausdrücklich das sagen und das betonen, wie wichtig es ist, für Christen sich auch an dieser Stelle zu engagieren. Auch Jesus selbst, er sagt es ausdrücklich. Er sagt es ausdrücklich und er macht auch deutlich, dass es unmöglich ist, ein Jünger Jesu zu sein und anderen Menschen nicht zu dienen. Jesus verleugnet hier also nicht die Verantwortung für die Armen, für diejenigen, denen es schlecht geht. Nein, indem er sagt, ihr habt alle Zeit Arme bei euch, erinnert er uns ja auch daran, dass wir hier fortwährend Verantwortung tragen für sie. Warum aber lobt Jesus dann Maria dafür, dass sie ihn an erste Stelle, also noch über die Armen, gesetzt hat? Nun, weil Christen dazu berufen sind, Gott zu anbeten und Menschen zu dienen. Da gehört ja beides zusammen. Und da darf man keine falschen Alternativen aufbauen. Denn das Ideal, das ist doch, ein an Gott hingegebenes Leben zu führen und aus dieser Hingabe zu Gott eben auch dem Nächsten, ja, zu dienen, für den Nächsten da zu sein. Und ein fünfter Grund, warum diese Gabe Marias an Jesus so wunderbar war, auch sehr eindrücklich zu sehen, Vers 8, sie hat getan, sagt Jesus, was sie konnte. Sie hat getan, was sie konnte. Und tatsächlich ist es so gewesen, sie hat getan, was sie konnte. Maria war keine Millionärin. Sie hatte nicht 20 von diesen Fläschchen zu Hause stehen und hat gesagt, na gut, eins nehme ich mal mit. Habe ich ja noch 19. Nein, sie gab Jesus das Wertvollste, was sie geben konnte. Und sie hat es gegeben mit einer freigebigen Hingabe, ohne Jammern und Bedauern. Und sie hat letztendlich nicht nur das Öl, sondern sie hat letztendlich sich selbst gegeben. Diese Opferbereitschaft, diese Bereitschaft hier zur Hingabe, das ist eigentlich die einzige angemessene Reaktion auf unsere Erlösung. Das ist, was Paulus meint mit diesen bekannten Worten in Römer 12, Vers 1, wo er schreibt, ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und da müssen wir uns selbst fragen an dieser Stelle, wie ist es eigentlich mit mir und meiner Hingabe an Jesus? Kostet sie mich etwas? Gibt es hier Entbehrungen irgendeiner Art? Nachteile? Oder gibt es wenigstens mal Unbequemlichkeiten, die wir in Kauf nehmen, weil wir zu Jesus gehören, weil Jesus unser Herr ist und weil wir ihm folgen wollen, weil wir seine Jünger sind? Kostet uns das etwas? Maria hat getan, was sie konnte. Wie ist es mit uns? Wie ist es mit dir? Zuletzt hier gibt jetzt Jesus eine wunderbare Verheißung. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Und die Wahrheit dieser Verheißung, ja, sie zeigt sich ja heute, indem wir darüber sprechen, indem wir davon reden in diesem Gottesdienst. Es stimmt, was diese Frau für Jesus getan hat, ist unauslöschlich. Dieses gute Werk für Jesus wurde nicht einfach weggewischt. Es wurde nicht einfach vergessen. Dieses gute Werk für Jesus hat Bestand. Es bleibt. Und liebe Geschwister, das ist ein Prinzip. Das gilt nicht nur für diese Frau und diese konkrete Tat hier an dieser Stelle. Nein, auch allgemein können wir das sagen. Was du für Jesus tust, ist unauslöschlich. Ja, es gibt da Unterschiede. Anders als bei Maria wird dein Werk für den Herrn vermutlich nicht niedergeschrieben werden. Und die Menschen werden vergessen. Sie werden vergessen. Vielleicht ist es sogar schon heute so, dass sie noch nicht einmal jetzt wahrnehmen, was du für Jesus tust. Aber bei Gott ist es nicht vergessen. Bei Gott ist es nicht vergessen und bei Gott wird es auch nicht vergessen. Wir lesen im 1. Korintherbrief Folgendes. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, es geht hier um den Bau des Reiches Gottes, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Mit anderen Worten, unsere guten Werke, was wir für Jesus tun, aus Liebe zu ihm, das ist unauslöschlich. Das wird nicht vergehen. Eines Tages wird es offenbar werden, es wird sichtbar werden und Gott wird es, auch das steckt hier drin, 1. Korinther 3, Gott wird es sogar noch belohnen. Halten wir also fest, in 200 Jahren wird sich wahrscheinlich keiner mehr an dich erinnern. Dein Name, mein Name, Wolfram Bobig, ja, wird vergessen sein. Unbekannt sein. Aber du darfst wissen, was du für Jesus getan hast, was wir für Jesus getan haben, das hat Bestand. Wie du vielleicht nach einem stressigen Tag noch zum Telefonhörer gegriffen hast, um jemanden anzurufen und ihn zu trösten. Oder wie du trotz Schwäche im Alter vielleicht treu betest für die Anliegen anderer Geschwister. Oder wie du dich vielleicht über Jahre, Woche für Woche an einer bestimmten Stelle im Gemeindeleben engagierst. Was du für Jesus tust und getan hast, das hat Bestand. Das bleibt. Das bleibt vor ihm und vor Gott in aller Ewigkeit. Soweit, ne? Das gute Werk für Jesus. Jetzt gibt es noch das böse Werk an Jesus, was hier vorbereitet wird, darauf schauen wir auch, aber ich hatte es schon gesagt, es ist deutlich kürzer, der Text ist ja auch viel kürzer, nur zwei Verse. Ein böses Werk an Jesus. Am gleichen Abend passiert nicht nur dieses wunderbare Werk, sondern es wird auch dieses böse Werk an Jesus vorbereitet von Judas Iskariot. Er geht zu den hohen Priestern und er bietet ihnen an, Jesus zu verraten. Er sagt ihnen also, ich werde euch den Treffpunkt verraten, sodass ihr ihn im Verborgenen, unauffällig, nicht wo so viele Menschen dabei sind, dass es hier keinen Tumult gibt, dass ihr ihn im Verborgenen festnehmen könnt. Und er lässt sich dafür Geld versprechen. Ausgerechnet einer von den Zwölfen. Wie konnte das bloß passieren? Ausgerechnet einer von denjenigen, die Jesus 3 Jahre lang tagtäglich erlebten aus nächster Nähe. Ausgerechnet einer aus der Gruppe derjenigen, die alle seine Predigten hörten, die mit ihm sprachen, die Heilungen und Wunder sahen, die seine Liebe und Barmherzigkeit, die sein faszinierendes Wesen aus nächster Nähe erfahren haben. Ausgerechnet einer von ihnen. Ich glaube, es zeigt uns, auch Jünger Jesu bleiben versuchbar. Sie bleiben versuchbar. Und da müssen wir uns warnen lassen durch das Beispiel des Judas. Täuschen wir uns nicht, Versuchungen lauern auf uns alle. 1. Korinther 10, Vers 12 sagt Paulus uns, darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Also sei dir mal nicht zu sicher. Pass auf. Versuchung lauern für uns alle. Da ist keiner, der unversuchbar ist. Wir sehen am Beispiel von Judas auch, dass Enttäuschungen häufig so ein Ansatzpunkt für Versuchungen sind. So ist es nämlich hier gewesen. Wo wir enttäuscht sind, wo die Dinge nicht so laufen wie erhofft, wie wir uns das wünschen, da versucht der Teufel anzusetzen. Da versucht er den Keil reinzutreiben zwischen Gott und uns. Und bei Judas, da war das so, dass er sich wünschte, dass Jesus jetzt eine politische Befreiung in den Gang setzen würde. Aber Jesus erlässt seine Popularität und seinen prunkvollen Einzug. Er lässt es einfach ungenutzt in Judas Augen. Er lässt das verstreichen. Er bereitet keinen Aufstand gegen die römische Besatzungsmacht vor. Nein, stattdessen tut Jesus, was er immer tut. Er reinigt nochmal den Tempel. Er redet mit den Gegnern. Er führt theologische Streitgespräche. Er beobachtet, was die eine Witwe da in diesem Opferkasten tut. Er redet über den Messias, überführt seine Gegner der Hartherzigkeit. Und er gibt einen Ausblick in die Zukunft in einer sehr, sehr langen Predigt und spricht erneut über seinen Tod. Und Judas merkt, Jesus will nicht die große weltliche Revolution jetzt anzetteln. Stattdessen will er den unteren Weg gehen. Und Judas ist enttäuscht. So hat er sich das nicht gedacht. Er hat anderes gehofft. Ist der eine Einsatzpunkt hier für den Teufel, seine Enttäuschung, wo Jesus anders handelt, anders ist, als er es sich wünscht. Und dann gibt es noch einen zweiten Ansatzpunkt hier bei Judas für den Teufel, und das ist seine Geldgier. Das ist seine Geldgier. Wir lesen im Johannesevangelium im Parallelbericht, dass er, wie gesagt, er verwaltete die Kasse der Jünger, dass er immer mal wieder etwas von den Geldern aus dieser Kasse an sich nahm. Er hat es gestohlen also. Und als er jetzt sah, wie verschwenderisch Maria in seinen Augen mit diesem teuren Öl umging, ich glaube, da wurde seine Geldgier so richtig getriggert. Das konnte er auch irgendwie nicht ertragen. Und dann geht er hin, um Jesus ans Messer zu liefern und um sich zu bereichern. Die Geldgier ist ein ganz großes Problem. Das ist ein ganz großes Problem. Nicht umsonst warnt Paulus uns davor so klar. 1. Timotheus 6 lesen wir, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Das ist ein großes Problem, die Geldgier. Und es ist ein großes Problem, nicht erst dann, wenn es kriminelle Ausmaße annimmt. Ich habe vor einigen Jahren mal davon gehört, von einem Kassierer, einem Kassenverwalter in einer Gemeinde unseres Bundes. Und ja, das ist also wirklich so passiert, diesen Fall hat es tatsächlich so gegeben. Der hat über einige Jahre den Bundesbeitrag aus dem Gemeindehaushalt nicht an den Gemeindebund überwiesen, so wie seine Gemeinde das dachte, sondern er hat ihn auf sein eigenes Konto überwiesen. Nur einige Jahre ist das gut gegangen und es ist niemandem aufgefallen. Irgendwann ist es rausgekommen. Also die pure Geldgier, Spendengelder einfach in die eigene Tasche abgezweigt. Ist unglaublich. Aber es gibt's. Aber, wie gesagt, es muss nicht erst diese Ausmaße annehmen, dass man, ja, dass es also kriminell wird. Sowas ist ja schon echt kriminell. Sondern viel häufiger ist es doch, dass auch Christen, dass auch wir vielleicht versucht sind, die Karriere zum Götzen zu machen, das Geld verdienen, zu wichtig zu nehmen. Ja klar, wir alle müssen um unser Auskommen uns sorgen, das ist auch richtig so und gut, aber wenn es überhand nimmt, dann ist es gefährlich. Wenn wir uns fragen, wie kann ich noch mehr verdienen? Wo kann ich noch mehr bekommen? Wodurch kann ich mir noch mehr leisten? Wie lassen sich meine Einnahmen noch mehr steigern? Wo kann ich vielleicht auch irgendwie was, naja, so ein bisschen auf vielleicht unsaubere Art und Weise vermeiden an Ausgaben? Verharmlosen wir das nicht. Geldgier, Paulus hat es gesagt, ist eine Wurzel allen Übels. Daraus wächst ganz viel. Lieblosigkeit zum Beispiel und aller möglicher anderer Kram. So auch bei Judas. Schauen wir auf das Ende von ihm, von Judas. Das ist sehr tragisch und wirklich echt traurig. Wir lesen in Matthäus 27 von Judas. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er, Jesus, zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, Was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Das ist das Ende von Judas. Und das ist nur das irdische Ende von Judas. Sein irdisches Leben endete schon fürchterlich. Und noch schlimmer waren die ewigen Folgen für ihn. In Johannes 17, Vers 12 sagt Jesus über seine Jünger: Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Er betet das zu Gott. Und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, gemeint ist Judas, damit die Schrift erfüllt werde. Keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens. Also Judas ist tatsächlich, anders kann man das hier nicht deuten, er ist tatsächlich für Zeit und Ewigkeit verloren gegangen. Er wurde nicht gerettet. Obwohl er Jesus so nah war, obwohl er so nah dran war an ihm, für so eine lange Zeit, ihn aus nächster Nähe erleben konnte, er ist verloren gegangen. Das ist diese traurige und ernste Warnung für uns alle. Auch das böse Werk an Jesus. Hier das böse Werk von Judas an Jesus. Es bleibt unauslöschlich. Es hat vor allen Dingen unauslöschliche Folgen. Verloren für Zeit und Ewigkeit. Verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist wirklich schrecklich und ganz traurig. Uns, liebe Geschwister, und damit möchte ich jetzt auch noch ein bisschen positiv versuchen zu enden, uns, die wir ja auch immer mal wieder auch mal ein böses Werk tun, da sind wir ja Judas gar nicht so unähnlich. Sind wir ja gar nicht völlig anders. Uns bleibt an dieser Stelle nur eine Hoffnung, aber eine große Hoffnung. Es bleibt uns die Hoffnung des Evangeliums, die Hoffnung des Evangeliums, damit es uns anders ergeht als Judas. Denn aus Gnade, sagt uns die Bibel, seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Epheser 2, Vers 8 bis 10. Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Also setzen wir hier unsere Hoffnung auf Jesus Christus. Setzen wir unsere Hoffnung immer wieder auf ihn. Suchen wir Vergebung für unsere bösen Werke unseres Lebens immer wieder auch bei ihm. Und das wird das auch gewesen sein, was Judas tragischerweise versäumt hat. Lassen wir uns reinigen immer wieder von unserem Herrn. Und nehmen wir sein Werk der Versöhnung mit Gott am Kreuz an. Denn dann hat das unauslöschliche Folgen für uns und unser Heil. Wir gehören zu Gott als seine Kinder. Wir bekommen neues Leben und wir können wandeln in guten Werken. Und auch das steht in Epheser 2 ja hier noch drin, aus guten Werken, die bleiben. Wir können wandeln in guten Werken, die unauslöschlich sind, die Jesus ehren. Wir können wandeln in diesen guten Werken, die unser Gott zuvor für uns bereitet hat. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Amen.